Ich möchte starten und mein Predigtthema heute lautet, auf wen es ankommt. Und ich möchte, bevor ich starte, habe ich eine Frage an die Kinder, die in die Grundschule gehen. Wer von euch geht in die Grundschule? Vielleicht einmal die Hand heben. Wow, echt viele. Okay, ihr dürft die Hand wieder runter. Wer von euch hat schon mal der Mama oder dem Papa im Garten geholfen? Vielleicht einmal die Hand heben. Sind ein paar dabei. Dann ist die Frage, wer von euch, oder ich brauche vier Helfer hier vorne. Vielleicht einmal kurz, wer möchte nach vorne? Okay, jetzt wird es schwer. Ich dachte, oder ich nehme ein paar mehr. Sagen wir, ich brauche 8 Helfer. Okay, ich hoffe, das passt hier. Ich habe nicht viel Zeit, der Missionsbericht kommt noch. Dann würde ich sagen, kommt einfach nach vorne, okay? So, und zwar haben wir etwas vor, okay? Ja, man kann nicht immer alles planen. Ich habe hier zwei Sachen. Ich habe hier einmal Gartenkresse, kennt ihr Kresse?
Ja.
Kennt ihr, ne? Und ich habe Schnittlauch. Und das sind beides Samen, ich werde das gleich einmal öffnen. Ich brauche 2 Personen, die das gleich bewässern. Ich hätte auch eine Gießkanne mitnehmen können, aber ich hatte dann ein bisschen Angst, dass vielleicht dann hier alles runterschwimmt. Deswegen habe ich so Befeuchter mitgenommen. Wer möchte das gleich bewässern? Ja, okay. So, und da, das kannst du, genau, das ist so ein Sprühdings. Jetzt würde ich euch einfach mal, wir machen das so, wir machen da die Kresse rein und hier kommt das Schnittlauch rein. Beim Schnittlauch ist wichtig, wir brauchen jetzt ungefähr Hälfte. Hier sind 5, okay, gut. Ihr pflanzt gleich den Schnittlauch, komm mal hier nach vorne, kannst auch hier. Ihr macht gleich den Schnittlauch. Bei dem Schnittlauch ist es wichtig, dass ihr die Samen ein bisschen in die Erde reindrückt, okay? Und bei der Kresse könnt ihr es einfach drüber streuen, das muss man nicht reindrücken. Das habe ich gestern gelernt, also es ist nicht so, dass ich es wusste. So, vielen Dank. Das werden wir jetzt hier stehen lassen und dann werden wir gucken, was bis nächsten Sonntag passiert, okay? Ja? Vielen Dank. Sehr gut. Hast du es nass gemacht hier? Okay, super. Dann könnt ihr das stehen lassen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ich möchte, dass wir uns heute zusammen auf den Weg nach Korinth machen. Wer war von euch schon mal in Korinth? Okay, ein paar waren schon mal da. Sehr gut. Korinth ist eine Stadt in Griechenland und heute leben da ca. 30.000 bis 31.000 Menschen, wohnen in der Stadt Korinth. Und so wie wir uns jetzt auf den Weg nach Korinth machen wollen, so hat sich auch Paulus auf den Weg nach Korinth gemacht. Das war ungefähr 50 nach Christus, also ungefähr 15 bis 20 Jahre nach der Kreuzigung, ist Paulus auch nach Korinth gegangen, und zwar von Athen. Athen kennen die meisten als Stadt, liegt auch in Griechenland und ist ungefähr 70 Kilometer entfernt von Korinth. Und Paulus legt diese Strecke zurück, kommt nach Korinth und verkündet da das Evangelium. Als er in Korinth ist, eine kurze Zeit später, kommen Silas. Wer von euch kennt Silas? Paulus und Silas im Gefängnis, genau. Kommt Silas zusammen mit Timotheus, den kennt ihr auch, dem hat Paulus nachher 2 Briefe geschrieben, kommen die auch nach Korinth und dort sind die zusammen tätig mit Aquila und Priscilla. Das ist ein Ehepaar, das auch sehr häufig in Verbindung mit Paulus genannt wird und die auch sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass das Evangelium verkündigt wird. Und so sind die dort zusammen tätig in Korinth. Die Menschen kommen zum Glauben in der Stadt Korinth und die gründen dort eine Gemeinde und Paulus bleibt ungefähr 1,5 Jahre vor Ort und predigt dort das Evangelium. Nachdem Paulus weiterzieht, kommt ein Jude nach Korinth. Und dieser Jude, der nach Korinth kommt, der wird wie folgt beschrieben. Er war ein glänzender Redner. Er besaß umfassende Kenntnis in der Heiligen Schrift. Überall, wo er war, sprach er mit Begeisterung von Jesus. Er unterrichtete seine Zuhörer sehr gewissenhaft und sehr genau über das, was Jesus getan und was Jesus gelehrt hatte. Dieser Jude führte sogar öffentlich Diskussionen mit anderen Juden, um deren Einwände und Argumentationen zu widerlegen und anhand der Schrift nachzuweisen, dass Jesus Christus der Messias ist. Wisst ihr, wie dieser Jude heißt? Apollos, genau, oder Apollos, genau. Apollos ist ein, wie gesagt, Jude, und er ist nach Paulus in Korinth und lehrt die Gemeinde dort. Er lehrt die junge Gemeinde, er unterweist die junge Gemeinde in Korinth und unterstützt diese Gemeinde somit in der Lehre. Und das, was ich jetzt gerade versucht habe, in aller Kürze zu erzählen, könnt ihr zu Hause nachlesen, Apostelgeschichte 18. Diese Gemeinde in Korinth ist noch gar keine 5 Jahre alt, da entsteht Streit in dieser Gemeinde. Es gibt Spaltung, sie sind sich nicht einig. Das ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, wo die herkommen oder was so deren Umfeld ist. Und zwar leben die in Griechenland. Und Paulus ist ja von Athen nach Korinth gegangen und er sagt über die Athener, dass sie nichts lieber machten, als den ganzen Tag neue Lehren sich anzuhören. Ja, und wir kennen das, es gibt diese griechischen Götter, Mythologien, es ist ganz viele Philosophen kommen aus Griechenland und ich sag mal, die Menschen dort, die waren einfach bereit dazu, Lehren zu hören, Dinge zu entwickeln und Philosophen zu folgen. Und das ist vielleicht auch etwas, was dazu geführt hat, dass in dieser Gemeinde, dass es Streit gab und dass auch sie angefangen haben, bestimmten Lehrern oder Predigern zu folgen. Ja, sie gingen hin, dann war eine Gruppe, die sagte, Paulus hat so gut hier missioniert, also wir sind des Paulus, wir folgen Paulus nach. Dann haben die anderen gesagt, ja gut, aber Apollos hat uns ja hier auch gedient und er hat uns gelehrt und er war wirklich ein glänzender Redner, also wir folgen Apollos nach. Dann sagten die Nächsten, ja gut, Petrus ist ja im Endeffekt der mit Jesus zusammen unterwegs war, also wir sind des Petrus. Und die Nächsten sagten dann, und wir sind Christus-Nachfolger. Und im Endeffekt, wenn ich sage, ich folge Christus nach und du sagst, du folgst Petrus nach, sage ich ja, du folgst nicht Christus nach. Und so entstand da dieser Streit, könnt ihr nachlesen, in 1. Korinther 1, 10 bis 12. Und es entsteht dieser Streit in der Gemeinde und sie sind nicht einig, sie folgen Menschen nach. Und aufgrund dieser Streitigkeiten, die Paulus zu Ohren bekommt, setzt sich Paulus hin und schreibt diesen 1. Korintherbrief. Oder auch aufgrund der Streitigkeiten und aufgrund von Fragen, die Korinther ihm gestellt haben. Die Situation bringt Paulus dazu, aufzuschreiben, auf wen es im Reich Gottes ankommt. Und ich möchte mit euch 1. Korinther 3, Vers 4 bis 9 lesen. 1. Korinther 3, 4 bis 9. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Die Elberfelder schreibt hier menschlich. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Hier sagt Paulus, dass wenn wir sagen, wir folgen dem einen oder wir folgen dem anderen, ist das nicht menschlich? Ist das nicht die Menschenweise? Ist das nicht, wie das die normalen Menschen machen? Und dann in Vers 5 möchte ich darauf eingehen, da schreibt er, wer ist denn Paulus? Wer ist denn Apollos? Und das ist gefühlt so ein bisschen abwertend. Ja, wer ist denn schon Paulus? Es hört sich nicht so gut an. Aber es geht Paulus hier darum, gewisse Dinge einzuordnen. Wer sind sie denn? Wer sind Paulus, Apollos und Petrus? Was sind sie? Sie sind Diener. Und das Wort, was da für Diener steht, das kann man auch übersetzen mit Knecht. Sie sind Knechte. Das heißt, Paulus und Apollos, bei all dem, was sie geleistet haben, und Paulus, von dem, was wir wissen, mit seinen Missionsreisen, seine Gemeindegründung, er hat sein Leben mehrfach gegeben für die Gemeinde, für das Evangelium, und auch Apollos, der eifrig im Dienst für Gott stand, sie stehen in der Hierarchie nicht oben. Ein Diener hat einen Auftrag, den er zu erfüllen hat. Und wenn ein Diener einen Auftrag hat, dann hat ein Diener auch einen Auftraggeber. Er handelt sich nicht aus sich selbst heraus. Er tut nur das, was ihm aufgetragen wird. Diener sind Menschen, deren Lebensinhalt ganz auf den Dienst für ihren Herrn abgestellt ist. Es geht nicht darum, was ich tun will oder was ich tun kann, sondern es geht darum, das zu tun, was mein Auftrag ist, als Diener. Und durch diese Diener, durch Paulus und durch Apollos, sind diese Menschen in Korinth, die früher den Götzen nachgefolgt sind, zu Jesus gekommen. Sie haben sich bekehrt, sie sind umgekehrt. Sie haben zum Glauben gefunden, sie haben dem Evangelium geglaubt. Sie sind gläubig geworden. Ist das jetzt ein Verdienst dieser Diener? Kann man sie dafür loben oder rühmen? Nein, auf gar keinen Fall. Paulus selber schreibt in 1. Korinther 2, könnt ihr das nachlesen, 4 und 5, da sagt er, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das, was die Menschen zur Umkehr bewegt hat, waren nicht kluge Worte von Paulus. Es war nicht Überredungskunst. Es war kein glänzender Redner, auch wenn Apollos einer war. Sondern das, was sie zur Umkehr gebracht haben, war das Wirken von Gottes Geist und Gottes Kraft. Und hier in Vers 5 lesen wir auch, von wem sie die Befähigung haben, diesen Auftrag zu erfüllen. In Vers 5 steht, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Da geht es nicht darum, dass jeder den Glauben bekommen hat, wie es der Herr jedem gegeben hat, sondern es geht darum, dass jeder befähigt ist, das zu tun, wie es der Herr ihm gegeben hat. Der Herr selbst gibt die Befähigung. Er teilt selbst jedem das zu, wie er will. Er gibt uns die Fähigkeit zu dienen und er gibt uns die Kraft, seinen Auftrag auszuführen. Und ab Vers 6 geht Paulus hin und bedient sich des Bildes der Feldarbeit. Ab Vers 6 geht er hin und spricht vom Begießen und vom Säen. Das ist das, was wir hier vorne gerade gemacht haben. Was haben diese Diener getan? Paulus sagt von sich selbst, er hat gepflanzt. Also ist Paulus nach Korinth gegangen, ist dann auf den Acker gegangen, um Korinth herum. Rechts und links hat er recht viel Wasser, weil auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Korinth, also da ist so eine Landbreite, es ist nur 6 Kilometer breit und rechts und links ist viel Wasser, sodass da viel Handel getrieben wurde. Also Wasser war da, hat er gepflanzt? Nein. Es geht hier nicht um die Pflanzen, die er gesät hat, sondern er hat gepflanzt, er ist als Missionar losgezogen und hat das Evangelium nach Korinth gebracht. Er hat den Menschen von Jesus erzählt, als Missionar. Er hat das Wort Gottes als Samen dort ausgestreut. Das ist das, was er gepflanzt hat. Er hat das Evangelium gepflanzt, die gute Nachricht. Und dann, als Paulus weggezogen ist, kam Apollos. Apollos hat gegossen, sagt Paulus. Es ist nicht so, dass er die Korinther nass gemacht hat, sondern er hat unterrichtet. Er hat seine Zuhörer in Korinth in der Schrift unterrichtet. Er lehrte sie in der Schrift. Er hat sie unterwiesen. Er festigte die Kenntnis der Lehre des Herrn Jesus bei den Korinthern. Und beide haben zeitlich versetzt dort in Korinth für Gott gewirkt. Beide hatten unterschiedliche Funktionen. Beide waren in unterschiedlichen Bereichen in der Gemeinde tätig. Sie hatten unterschiedliche Aufgaben. Aber auf wen kommt es an? Wer ist wichtiger? Kinder, wer von euch war wichtiger? Der, der den Samen reingeschmissen hat oder der, der nachher das mit Wasser begossen hat? Wer war wichtiger? Beide? Wenn der Samen nicht drin ist und man begießt das Ganze, bringt es nichts. Wenn man den Samen reinschmeißt, aber ihn nicht begießt, bringt es auch nichts. Aber wenn beide das tun, und wir werden nächste Woche schon die ersten Ergebnisse sehen, auf wen kommt es an? Wir können jetzt heute nach dem Gottesdienst hingehen und sagen, okay, wir möchten es ein bisschen schneller haben. Dann fragen wir, wer kann das vielleicht, den Samen ein bisschen zu öffnen und den Keim da schon mal rauszuziehen? Da haben wir heute schon ein Ergebnis. Ja? Brauchen wir gleich einen Freiwilligen, der das nach dem Gottesdienst macht. Und für nächsten Sonntag brauche ich einen, weil dann haben wir das ja schon, dann keimt es ja schon. Für nächsten Sonntag brauche ich einen, der ein bisschen an der Pflanze, die dann schon rausguckt, der so ein bisschen zieht, damit die schneller wächst. Okay? Wer würde das nächsten Sonntag machen? Sind ein paar Freiwillige dabei? Wir können das ja nächsten Sonntag mal versuchen, aber das Ergebnis wird nicht das sein, was wir uns erhofft haben. Weil es kommt nicht auf den drauf an, der den Samen sät. Es kommt nicht auf den an, der das begießt. Nein, hier steht, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Gott gibt Wachstum. Alles Verkündigen und alles Lehren bleibt komplett unfruchtbar, wenn Gott kein Gedeihen schenkt. Du kannst hier Samen reinschmeißen in die Erde, wie viel du willst. Du kannst die Pflanze gießen, wie viel du willst. Das Wachstum gibst nicht du. Wir können dieses Wachstum nicht beschleunigen, indem wir den Keim rausziehen oder eine Pflanze ziehen, damit sie schneller wächst. Und so führt das zur Schlussfolgerung, die Paulus in Vers 7 schreibt, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern der ist etwas, der das Gedeihen schenkt. Der, hier bei mir steht, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der, der etwas ist, der zählt, ist Gott. Und das ist die Schlussfolgerung, die Paulus hier aus diesem Abschnitt zieht. Und er nutzt die Situation in der Gemeinde von Korinth, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, auf wen kommt es an. Und wo jetzt feststeht, auf wen es ankommt, geht Paulus noch einmal auf die Diener ein und hat eine Frage. Er sagt, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, oder es ist keine Frage, es ist eine Aussage, sind eins. Wer ist wichtiger? Die Frage habe ich gerade gestellt. Sie haben beide unterschiedliche Aufgaben. Sie haben beide unterschiedliche Funktionen in diesem Werk, aber sie konkurrieren nicht miteinander. Sie sind keine Gegner. Sie sind nicht welche, die sich vergleichen müssen. Kann der eine zu dem anderen sagen, ich bin wichtiger als du, weil ich habe die Pflanze ja gegossen, sonst wäre sie nicht aufgegangen. Oder der andere kann sagen, ich habe den Samen da reingeschmissen. Du hättest es gießen können, da wäre nichts gewachsen. Nein, beide sind eins. Beide haben dasselbe Ziel. Es ist kein unterschiedliches Ziel. Hier steht, sie sind eins. Sie sind eine Einheit. Bei aller Unterschiedlichkeit der Funktion gibt es zwischen ihnen keinen entscheidenden Unterschied. Wisst ihr, beide haben eins gemeinsam. Beide sind abhängig von Gott. Ihre Arbeit ergänzt sich. Sie müssen sich nicht gegenseitig übertreffen. Sie brauchen einander und haben dasselbe Ziel und denselben Auftraggeber, denselben Herrn. Und dann lesen wir weiter, dass jeder von ihnen Lohn empfangen wird. Dort steht, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Entsprechend seiner eigenen Arbeit. Das Wort, das dafür Arbeit steht, kann auch übersetzt werden mit Mühe oder Anstrengung. Jeder wird Lohn bekommen, entsprechend seiner eigenen Mühe, entsprechend seiner eigenen Anstrengung. Oder andere Übersetzungen sagen auch, entsprechend seinem persönlichen Einsatz. Es ist nicht entscheidend, wie viele Menschen sich durch dich bekehrt haben. Es ist nicht entscheidend, wie groß die Gemeinde ist, vor der du gepredigt hast oder die du geleitet hast. Es ist nicht entscheidend, wie wichtig die Menschen deine Aufgabe im Reich Gottes sehen, sondern entscheidend ist, dass du deiner Funktion als Diener und als Knecht Gottes, dass du dieser Funktion mit deinem persönlichen Einsatz nachkommst. Wenn Gott dir die Befähigung zu deinem Dienst schenkt, wenn Gott das Wachstum bewirkt und dann belohnen würde, bei wem sich mehr Menschen bekehrt haben, wäre das fair? Wäre das gerecht? Wie kann Gott etwas belohnen, was er selber schenkt? Er schenkt die Befähigung, er schenkt das Wachstum. Es kommt darauf an, wie du als Diener die Aufgabe, die er dir gegeben hat, wie du sie annimmst, wie du diese Aufgabe ausführst, für die er dich zugerüstet hat. Was wird von einem Diener erwartet? Paulus sagt, Apollos und ich, wir sind Diener. Wir sind Knechte Jesu Christi. Aber was wird von einem Diener erwartet? Und wenn wir einfach weitergehen, nicht 1. Korinther 3, sondern 1. Korinther 4, die ersten zwei Verse, da sagt Paulus nochmal, so soll man uns betrachten. Als Diener des Christus und als Haushalter oder als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und dort in Vers 2 steht der entscheidende Satz, dort steht, im Übrigen wird von einem Haushalter oder von einem Diener nur verlangt, was wird von ihm verlangt? Treue, dass er treu empfunden wird. Das, was Gott von dir und mir möchte, ist, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm treu dienen mit den Dingen, die er uns geschenkt hat. Es ist nicht meine Kunst, es ist nicht mein Können, es ist nicht das, was ich so toll kann, sondern es ist das, was Gott mir und dir geschenkt hat. Und das sollen wir treu für ihn einsetzen. Paulus hat sehr, sehr viel erreicht als Apostel. Und wenn wir lesen, was er alles durchgemacht hat, ist es für uns einfach ein Vorbild und lässt uns auch staunend zurück. Paulus ist tatsächlich schuld, oder anders gesagt, Paulus hat Anteil daran, dass du heute hier in Marienheide das Evangelium hörst. Weil Paulus das Wort Gottes nach Europa gebracht hat. Er hat Anteil daran, dass wir heute hier aus dem Wort Gottes lesen und hören. Deine und meine Aufgabe als Kind Gottes ist es, als Diener und als Knechte unserem Herrn treu zu sein. Es geht nicht um mich. Es kommt auf ihn an. Es ist von ihm abhängig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns als seine Kinder in seine Abhängigkeit begeben. Es geht nicht um die Größe deiner Aufgabe im Reich Gottes. Es geht auch nicht um den Umfang der Befähigung, die du hast. Nein, Treue fängt schon im Kleinen an. Wer kennt dieses Lied? Okay, wer kennt den Bibelvers? Lukas 16, 10, könnt ihr zu Hause nachlesen. Treue fängt im Kleinen an. Setzt du dich für den Herrn mit den Fähigkeiten ein, die er dir gegeben hat? Er gibt dir die Fähigkeit. Setzt du sie ein? Weißt du, dass du trotz deiner vielleicht überragenden und tollen Fähigkeiten ein Diener und Knecht des Herrn Jesus Christus bist? Weißt du, dass deine Geschwister, die denselben oder vielleicht einen anderen Dienst, die hier oder vielleicht auf einem anderen Teil der Erde dienen, nicht deine Konkurrenten, sondern deine Mitknechte und Mitdiener sind? Weißt du, dass ihr dasselbe Ziel habt? Weißt du, dass Erfolg und Wachstum in der Hand Gottes liegen? Deine Aufgabe ist es, ihn als deinen Auftraggeber anzunehmen und treu das zu tun, wofür er dich befähigt hat. Dafür wünsche ich dir und vor allen Dingen auch mir viel Demut und Kraft. Gottes Segen. Amen.